NDR Info. Themen des Tages.
Mit Dirk Leukroth, schönen guten Abend. Am Ende einer Woche, die uns ins Schwitzen gebracht hat. Darum ziehen wir in dieser Hinsicht mal eine kurze Bilanz. Hitzerekorde, die wurden an diesem Wochenende mehrfach gebrochen. Das hat umfangreiche Folgen. Kultur- und Sportveranstaltungen, die wurden ja abgesagt. Asphalt auf Autobahnen platzte auf. Rettungsdienste im Dauereinsatz. Und dabei reden wir nicht nur, aber auch von Älteren oder Kranken, die besonders gefährdet sind. In Krefeld waren 5 Senioren in einem Altenheim kollabiert und Dutzende weitere Bewohner mussten von der Feuerwehr auf andere Zimmer verlegt werden. Kein Einzelfall in einer solchen Hitzewelle. Darum nun ein Gespräch mit Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und Mitinitiator des Bündnisses zum Hitzeaktionstag. Eine erschreckende Statistik ließ mich, Herr Dr. Herrmann, aufhorchen. Es soll hierzulande mehr Hitzetote geben, als es im Straßenverkehr welche gibt. Stimmt das?
Bestimmt. Der Straßenverkehr hat das ja so entwickelt, dass wir in den 1970er Jahren hatten wir bis zu 20.000 Verkehrstote. Letztes Jahr hatten wir 2.814. Hitzetoten sieht es so aus, dass wir in den letzten 10 Jahren immer wieder Starkhitzeereignisse hatten, die bis zu 10.000 Todesfälle pro Jahr bedeutet haben. Und in den Jahren, wo nicht so viel los war, haben wir immer noch zwischen 2.000 und 4.000 Todesfälle gehabt. Also wenn man das zusammennimmt, sind die Todesfälle durch Hitze höher als die durch den Straßen. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, es ist ja so, wenn ungefähr 10.000 Menschen versterben, dann haben wir Hunderttausende von Menschen, die schwerste Symptome haben und viele Millionen von Menschen, die in ihrer Arbeitsfähigkeit, in ihrem Wohlbefinden massiv eingeschränkt sind.
Dazu passt ja auch, dass die Hausärzte jetzt die Bundesregierung heftig kritisieren. Es gäbe kein deutsches Hitzemanagement. Ich erinnere mich, dass der damalige Bundesgesundheitsminister 2023, also Karl Lauterbach war das damals, auf einer Hitzeschutzkonferenz ein Konzept angemahnt hatte. Was ist denn eigentlich genau seitdem passiert?
Er hatte anerkannt, dass das, was bisher geschehen ist, viel zu wenig ist und hat dann versprochen, dass er da mehr tut. Und er hat auch sich da sehr viel Mühe gegeben und es gab viele Konferenzen und es war eben auch eigentlich ein relativ klarer Weg nach vorne definiert. In der Umsetzung ist aber dann viel zu wenig geschehen und die jetzige Bundesregierung hat dieses Thema nicht priorisiert.
Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
Ich glaube, Sie haben ganz einfach unterschätzt, wie groß die Gefahr ist. Wir haben ja beim diesjährigen Hitzeaktionstag als Schwerpunktthema Extremhitze gehabt, weil wir eben wussten von den Meteorologen, dass wir in den nächsten Jahren Szenarien, wie wir sie jetzt erlebt haben, immer mehr erleben werden. Es gibt auch erste Mediziner, die dazu eben Studien veröffentlicht haben. Es kann eben bei einer Extremhitze dazu kommen, dass wir in einem Jahr auch mal 20, 30 oder 40.000 hitzebedingte Todesfälle haben. Mhm. Und diese Dramatik wurde bisher von der Bundesregierung nicht ernst genommen und auch von vielen Landesregierungen nicht. Wir haben zwar Hitze stärker auf der Agenda, aber für Extremhitze sind wir in Deutschland bisher sehr schlecht gerüstet.
Wie sieht es mit Hitzeschutz bei der Arbeit aus? Müssen da auf Dauer vielleicht sogar auch andere Arbeitszeiten her, wie in Südeuropa?
Also auf jeden Fall, auch für die Arbeitswelt ist es enorm wichtig, dass sich alle Betriebe damit auseinandersetzen und dann überlegen, je nach den Gegebenheiten, welche Anpassungsmöglichkeiten sie haben. Und eine Anpassungsmöglichkeit, die es gibt, ist natürlich die Arbeitszeiten umzustellen. Es kann in manchen Bereichen auch so sein, dass man für bestimmte Zeiten dann da gar nicht mehr arbeiten kann, im Straßenbau oder Dachdecker oder und so weiter. Das kennen wir ja auch im Winter, dass da manche Tage sind, wo man einfach nicht arbeiten kann. Das ist im Sommer natürlich genauso der Fall. Das sind alle Unternehmen gefragt, auch weil wenn sie schlecht vorbereitet sind, haben sie enorme wirtschaftliche Risiken für ihr Unternehmen.
Aber besonderes Augenmerk gilt Kranken, Älteren und Kindern, richtig?
Kranke, Ältere und Kinder, Obdachlose, Schwangere und so weiter, also die sogenannten Risikopatienten für Hitze sind natürlich am stärksten betroffen. Es ist klar, wenn unser Körper noch nicht so gut ausgerüstet ist, wie zum Beispiel die ganz Kleinen, um Hitze zu kompensieren, oder wenn wir mehr Vorerkrankungen haben und wir körperlich und seelisch nicht mehr so gut beieinander sind, dann ist die Gefahr dramatisch höher.
Morgen endet die Hitzewelle, hoffentlich. Was müssten wir denn schnell machen, um für die nächste Hitzewelle besser gerüstet zu sein?
Also leider ist es ja so, dass es eben sein kann, dass in 2 oder 3 oder 4 Wochen wir eine nächste Hitzewelle bekommen. Die kann genauso groß sein, die kann vielleicht ein bisschen schwächer sein, sie kann aber auch noch mal stärker sein. Was wir jetzt sehr schnell deswegen tun müssten, ist, dass wir uns in Gesprächsrunden auf den verschiedenen Ebenen zusammensetzen, also auf kommunaler Ebene, innerhalb von Betrieben, in Gesundheitseinrichtungen, in Verbänden, aber auch in Nachbarschaften und Familien, um miteinander hinzuschauen, welche Probleme haben wir gehabt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was können wir schnell tun, um für eine nächste Hitzewelle Risiko rauszunehmen. Nach dem Hitzesommer müssen wir uns dann zusammensetzen, um die längerfristigen Themen ganz schnell anzugehen. Da will ich nur eines sehr stark betonen. Natürlich müssen wir deutlich mehr investieren in diesen Bereich, weil wenn wir das nicht tun, haben wir einfach dramatische wirtschaftliche Schäden und auch natürlich noch wichtiger dramatische Schäden für die Gesundheit und für das Wohlbefinden von Millionen von Menschen.
Investieren heißt auch investieren in Klimaanlagen, in Kliniken zum Beispiel?
Also in Kühlkonzepte von Kliniken, das kann eine Klimaanlage sein, es können aber auch andere Kühlkonzepte sein. Da gibt es ja heute viele innovative Dinge, das muss man natürlich sehen, auch mit dem Bedarf der Emissionen, also so emissionsfrei wie möglich. Aber wenn man herkömmliche Klimaanlagen braucht, um schnell Risiko rauszunehmen, dann muss man das auf jeden Fall auch tun.
Sagt Dr. Martin Herrmann, Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und Mitinitiator des Bündnisses zum Hitzeaktionstag. Ja, diese Hitze, diese Temperaturen hat diese Woche auch die Grünen umgetrieben, thematisch sowieso logisch, aber auch wie diese Temperaturen gerade die Menschen hierzulande bewegen. Die Partei hatte sich in Sassnitz auf Rügen erst am Ostkongress versammelt, bei dem es natürlich noch um mehr ging als Klimathemen, denn die Grünen wollen sich als eine ernsthafte Alternative präsentieren in der demokratischen Mitte. Wie das klappen kann, wurde auch beim Länderrat, also dem kleinen Parteitag, ebenfalls in Sassnitz diskutiert. Stimmen und Inhalte nun von Dietrich Karl Meurer.
Mehr Klimaanlagen, mehr Bäume und klare Hitzeschutzpläne. Mit diesen Maßnahmen will die Grünen-Fraktion Deutschland besser gegen extreme Hitze rüsten. Fraktionschefin Katharina Dröge fordert dafür ein Abkühl-Sofortprogramm des Bundes. Am Rande des kleinen Parteitags Länderrat in Sassnitz betont Dröge den zentralen Punkt.
Das Wichtigste wäre, dass man eben alte Menschen und Kinder besser schützt mit Klimaanlagen in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern, in Schulen. Und wenn das in der Kombination mit einer Solaranlage ist, dann kriegt man den Strom auch noch günstig und den Energieverbrauch in den Griff.
Der Bund soll dafür ein Förderprogramm für solche Klima-Solaranlagen auflegen. Nach Dröges Vorstellung könnten dafür auch Mittel aus dem Sondervermögen genutzt werden. Zudem drängt sie auf Veränderungen in den Städten.
Gleichzeitig müssen die Städte grundsätzlich kühler werden und mehr Bäume in der Stadt, mehr Fassadenbegrünung. Paris hat das vorgemacht, führt dazu, dass Städte runtergekühlt werden.
Dröge sagt, Pflanzen spenden Schatten und senken die Temperatur in dicht bebauten Vierteln. Außerdem fordert sie verbindliche Vorgaben für Kommunen.
Und das Dritte ist, dass der Bund Hitzeschutzpläne für die Kommunen verpflichtend machen sollte. Wenn ein so heißer Sommer da ist, dann müssen Menschen Informationen darüber haben, wo sind kühle Orte, vielleicht eine Bibliothek oder in großen Städten eine U-Bahn, wo es kälter ist.
Co-Parteichef Felix Banatschak spricht von einem Kampf gegen die Hitze. Diese Belastung werde für viele Menschen zum Kampf ums Überleben. Er macht deutlich, dass jeder vermiedene Anstieg der Erderwärmung entscheidend sei. Die Partei müsse jetzt pragmatisch handeln und zugleich Zustimmung im Land sichern. So wollen die Grünen, dass Regionen mit viel Sonnen- und Windkraft von niedrigeren Strompreisen profitieren. Banatschak betont, die Energiewende solle sich für die Menschen im Alltag auszahlen. Das schaffe mehr Akzeptanz für den Ausbau erneuerbarer Energien. Co-Parteichefin Franziska Brandner spricht vor den Delegierten im ehemaligen Fährterminal im Stadthafen von Sassnitz von Abhängigkeiten. Deutschland hänge bei Energie, Rohstoffen und digitaler Infrastruktur zu stark von anderen ab. Ziel müsse es sein, diese Abhängigkeiten zu verringern und so mehr Sicherheit und Stärke zu gewinnen. Mit diesem Kurs richten die Grünen ihre Strategie auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern aus. Dabei setzen sie auch auf mehr Nähe zu den Menschen und auf Dialog vor Ort. In beiden Ländern müssen sie um den Wiedereinzug in die Länderparlamente zittern.
Der Abschluss des Grünen Länderrats beobachtet von Dietrich Karl Meurer. Unerträgliche Hitze derzeit eine Folge des Klimawandels. Klar. Was uns wieder auf die Frage zurückwirft, wo stehen wir, Deutschland und die Welt, eigentlich in Sachen Klimaschutz? Wie weit sind wir gekommen auf dem Weg, die Klimaerwärmung aufzuhalten? Judith Kösters aus der ARD-Klimaredaktion hat in Gesprächen zuletzt immer wieder festgestellt, die meisten, die sich nicht täglich damit beschäftigen, schätzen spontan meist völlig falsch ein, wie weit Deutschland bei der Reduzierung von Treibhausgasen bisher schon gekommen ist. Hier deshalb eine, ja, durchaus Hoffnung machende Richtigstellung.
Wenn die Menschheit die aktuelle Erderwärmung aufhalten will, müssen wir aufhören, Treibhausgase auszustoßen. Soweit, so simpel. 1990, also gut 35 Jahre her, gilt dabei meist als Bezugsjahr. Und die Maßzahl aller Dinge in Sachen Klimaschutz für ein Land ist die Menge an jährlich neu ausgestoßenen Treibhausgasen. Die lag für Deutschland damals, 1990, am Startpunkt sozusagen, bei 1,25 Milliarden Tonnen Treibhausgasen. Zufallsumfrage im Park in Frankfurt. Wo sind wir inzwischen, Stand jetzt, gelandet beim Treibhausgasausstoß im Vergleich zu den 1,25 Milliarden von damals?
1,1.
Ich würde sagen, das Doppelte.
Ich würde sagen, so verfünfzehnfacht.
Vielfaches, ich würde mal schätzen, Faktor 20.
Die Fakten sehen viel besser aus. Knapp 0,65 Milliarden Tonnen Treibhausgase sind es, Stand 2025, die Deutschland pro Jahr ausstößt. Mit anderen Worten, grob die Hälfte ist geschafft. Und wie hat Deutschland das gemacht? Nachfrage bei Professor Gunnar Luderer, Energiesystemforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Seine Antwort kommt prompt.
In Bezug auf Deutschland und Europa kann man insbesondere hervorheben den Emissionshandel. Die meisten Leute haben das gar nicht so auf dem Schirm, aber wir haben einen Emissionshandel seit fast 20 Jahren jetzt. Und da, wo der greift, ist er extrem erfolgreich.
Da, wo der greift. Von Anfang an war das der Strom- und Industriesektor. Dort wird schon seit langem europaweit eine Abgabe auf jede Tonne ausgestoßenes Treibhausgas fällig. Und diese Abgaben steigen jährlich. Das macht Strom aus Erneuerbaren im Vergleich viel attraktiver. Aber was ist mit dem Rest der Welt? Was ist mit China? Noch vor 2 oder 3 Jahren war das vermeintliche Anti-Klimaschutz-Totschlagargument. Solange China nicht mitmacht, bringt es doch alles nichts mit dem Klimaschutz. Aber galt noch nie und jetzt erst recht nicht, sagt Energiesystemforscher Luderer.
China hat wirklich das als industriepolitische Chance entdeckt, wegzugehen von den Fossilen und diese ganzen neuen, sehr, sehr innovativen Technologien im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich Elektrifizierung, wirklich auch industriepolitisch in die Hand zu nehmen und da Marktführer zu werden.
Dank dieser Entwicklungen dürften auch weltweit die Emissionen in den kommenden Jahren endlich sinken, sagt Luderer, wenn auch das Tempo auf dem Weg zur Klimaneutralität weiter deutlich zulegen müsste, um die Erderwärmung in einem handhabbaren Bereich von bestenfalls 1,5 Grad zu halten. Klimaforscher wie Gunnar Luderer sagen aber, geht immer noch, wenn Politik und Gesellschaft jetzt entschlossen handeln. Für Kopf in den Sand jedenfalls gibt es wahrlich keinen Grund.
Nicht alles schlecht. Klimaneutralität ist nach wie vor machbar, sagt auch Judith Kösters aus der ARD-Klimaredaktion. Hier sind die Themen des Tages auf NDR Info. Die Hoffnungen, noch Überlebende zu finden, schwinden in Venezuela. Das Land, das diese Woche von einem schweren doppelten Erdbeben heimgesucht wurde. Die beiden Erdstöße hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5 in einem Abstand von nur 39 Sekunden westlich der Hauptstadt Caracas. Gefolgt von Dutzenden Nachbeben mit verheerenden Folgen. Trotz der intensiven Bemühungen der Rettungskräfte und der Angehörigen von Vermissten steigt die Zahl der Todesopfer und wird wohl auch noch weiter steigen. Unserer Mittelamerika-Korrespondentin Anne Demmer ist es mittlerweile gelungen, sich vor Ort eigene Eindrücke machen zu können.
Die Einreise nach Venezuela bleibt extrem schwierig, auch für internationale Helfer, weil das schwere Erdbeben den Hauptstadtflughafen massiv beschädigt hat, ist dieser eben nach wie vor gesperrt. Und meine Kollegen und ich sind deswegen erst nach Kolumbien geflogen und haben dann den Landweg über die Grenze nach Venezuela genommen mit dem Auto. Bereits auf der rund 10-stündigen Autofahrt nach Caracas wurde das enorme Ausmaß der Zerstörung schon sichtbar, obwohl wir da noch nicht einmal den Küstenstaat Guayra erreicht hatten, dort, wo das Beben eben die meisten Schäden hinterlassen hat. Viele Menschen sind sehr verzweifelt. Nach wie vor gibt es teils keinen Strom und kein Netz. Und für die Rettungskräfte ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.
Außerdem schildert Anne Demmer, wie verzweifelt die Menschen vor Ort nach Überlebenden suchen.
Nach wie vor wird Tag und Nacht unermüdlich weitergesucht, obwohl Experten betonen, dass die ersten 72 Stunden ja entscheidend sind. Die Zahl der Toten ist mittlerweile auf über 1.400 gestiegen, während die UNO schätzt, dass noch rund 50.000 Menschen vermisst werden. Verzweifelte Angehörige suchen in medizinischen Einrichtungen von Caracas und im besonders schwer getroffenen Küstenbundesstaat La Guaira nach Lebenszeichen. Und weil die Kapazitäten erschöpft sind, wurden selbst auf Krankenhausparkplätzen provisorische Krankenstationen eingerichtet. Die Lage vor Ort ist extrem chaotisch. Zwischenzeitlich sperrten die Behörden den Zugang nach La Guaira mit dem Argument, lange Autoschlangen würden die Rettungskräfte behindern. Zudem wurden 14.000 Polizei- und Militärkräfte in die Region beordert. Die dramatischen Szenen machen deutlich, wie unvorbereitet die venezolanische Regierung auf eine Katastrophe dieses Ausmaßes war.
In so einer Situation sind die Angehörigen auf sich selbst gestellt, abseits der Rettungskräfte und staatlichen Stellen.
Immer wieder ist die Rede von freiwilligen Helfern, die mit bloßen Händen in den Trümmern graben. Auf unserem Weg nach Caracas haben wir zwei kleinere Ortschaften passiert, in denen es von Freiwilligen tatsächlich nur so wimmelt. Sie verteilten Lebensmittel und Trinkwasser. Gemeindemitglieder haben sich zusammengeschlossen, um Spenden zu sammeln. Krankenschwestern und Ärzte kümmern sich unermüdlich um die Verletzten. Die politische Stimmung ist derweil hochexplosiv. Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez wurde am Freitag bei ihrem Besuch in einem schwer beschädigten Stadtteil der Hauptstadt Caracas lautstark ausgebuht. In einem anderen Viertel riefen Angehörige von Verschütteten wütend raus, als Rodriguez das Katastrophengebiet besichtigte.
Tag 4 nach dem verheerenden Erdbeben in Venezuela. Schilderungen von unserer Korrespondentin vor Ort, Anne Demmer. Jetzt eine Meldung für die Autofahrer. Achtung auf der A27 Bremen Richtung Bremerhaven zwischen Bremen-Sebaldsbrück und Bremen-Fahr. In beiden Richtungen Personen werfen Steine dort auf die Fahrbahn. Vorsicht also bitte in beiden Richtungen. Rückblende. Für die Schweiz begann dieses Jahr mit einer Tragödie. Sprühfontänen aus Champagnerflaschen hatten einer Bar ein verheerendes Feuer ausgelöst. 41 Menschen starben damals, 115 wurden verletzt. Vor allem Jugendliche hatten in der Bar Le Constellation in Grand Montana Silvester gefeiert. Und diese Feier endete in einem tragischen Fiasko. Hätte diese Brandkatastrophe verhindert werden können? Das klärt nun mittlerweile die Justiz. Die mutmaßlichen Versäumnisse wiegen schwer. Jahrelang sollen Brandschutzkontrollen ausgeblieben sein. All das arbeitet eine Weltspiegel-Doku auf. Ein halbes Jahr danach haben wir mit Betroffenen und Angehörigen nämlich gesprochen.
Es war das erste Mal, dass wir unsere Kinder ohne uns, ohne Aufsicht in die Berge fahren ließen.
Silvester 2025, die Brüder Valentin und Ferdinand auf Skiurlaub in den Schweizer Alpen.
In Grand Montana gab es nicht viel Auswahl. Es gab Après-Ski-Partys, aber die waren früher vorbei. Und dann gab es den Ort, an dem sich alle Jugendlichen trafen, im Le Constellation.
Es ist 1.26 Uhr in der Nacht. Das neue Jahr wird ausgiebig gefeiert. Champagner aus Flaschen, garniert mit Sprühfontänen.
Ich habe gesehen, wie die Kellnerinnen diese Flaschen in einem Eimer vorbereitet haben. Mit diesen kleinen Sprühfontänen. Dann trugen sie auf den Schultern an den Tisch, wo sie bestellt worden waren. Und auf ihren Schultern kamen die Fontänen der Decke zu nahe.
Das Feuer breitet sich schnell aus, die Decke brennt, ein Flashover wird schlagartig zum Vollbrand.
Der Notausgang ist versperrt. Alle versuchen, über die Treppe zu entkommen. Die Temperatur steigt auf über 1000 Grad. Ein Feuerball schießt durch die Bar.
Ruhig und gefasst berichten die Brüder in der Weltspiegel-Doku von Korrespondentin Stefanie Doth, die in jener Nacht als Reporterin vor Ort war, hörbar emotional berührt.
Also mir ging persönlich vor allem unter die Haut zu sehen, wie hier die Jugendlichen ankommen und nach ihren Freunden suchen, die nicht wissen, sind meine Freunde noch am Leben, sind vermisst, sie erreichen sie nicht auf den Telefonen. Auch zu hören, dass es genauso den Familien ergeht, die einfach noch nicht Klarheit, Gewissheit haben, weil die Identifizierung der Leichen andauert. Die Behörden sagen, das könnte Tage, wenn nicht Wochen dauern, weil es sich um wirklich schlimme Brandverletzungen handelt.
Auch die 16- und 19-jährigen Jungs können sich nicht von den damaligen Ereignissen lösen. Sie sind gezeichnet, innerlich und äußerlich, kämpfen sich seit Monaten zurück ins Leben.
Du hast alle Toten gesehen.
Ich weiß nicht, ob ich alle gesehen habe. Ich könnte jeden Einzelnen beschreiben, aber das muss ich nicht, das brauche ich nicht. Was bringt es denn dann meine Mutter, zu wissen, wie so jemand aussieht auf dem Boden dann? Nix.
Die Brandkatastrophe von Grand Montana in der vergangenen Silvesternacht forderte 41 Menschenleben, 115 Schwerverletzte und gilt als eine der schlimmsten Tragödien in der Geschichte der Schweiz. Was letztlich nur eine Einordnung ist, schlimm ist zudem das, was danach geschah.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis kündigt an, gegen die Betreiber der Bar zu ermitteln. Auch die Gemeinde gerät schnell in den Fokus. Sie räumt ein, eigentlich muss es jedes Jahr Brandschutzkontrollen geben. Die letzte Kontrolle in der Bar Le Constellation liegt aber schon 6 Jahre zurück.
Bis heute, mehr als 6 Monate nach der Katastrophe, ist juristisch rein gar nichts geklärt. Gegenseitige Schuldzuweisungen der Barbetreiber, Ermittlungen wegen Behördenversagen und Vertuschung. Der Fall zieht sich. Die Brüder Valentin und Ferdinand drängen ebenso auf Aufklärung wie ihre Mama.
Da kann man noch so versuchen, nach vorne zu schauen und noch so sich zu denken, wenigstens sind sie am Leben und das ist ja noch nicht so lang her, aber wenn man sie so sieht, dann ist es doch immer wieder richtig schwer.
Ein Beitrag von Norbert Kunze über die Weltspiegel-Doku Grand Montana, Leben nach dem Feuer, ab heute in der ARD Mediathek abrufbar. So, jetzt kommen wir zu König Fußball. Die Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft ist nämlich abgeschlossen. Heute Abend geht es dann in die K.O.-Runden. Max Seib, mit wem?
Ja, unter anderem mit einem der Gastgeber. Die legen los. Kanada ist heute Abend im Einsatz ab 21 Uhr gegen Südafrika. Für das deutsche Team wird es morgen Abend dann ernst. Da geht es dann gegen Paraguay. Und eine gute Nachricht aus DFB-Sicht. Beim heutigen Abschlusstraining waren alle Spieler dabei, auch der zuletzt angeschlagene Linksverteidiger Nathaniel Brown. Und DFB-Sportdirektor Rudi Völler, der redet sein Team nach der enttäuschenden Pleite gegen Ecuador zuletzt stark.
Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die an richtig guten Tagen, wenn sie wirklich am Limit spielt, und das heißt, mit Limit heißt halt 100% da ist, gegen jede Mannschaft gewinnen kann.
Diesen Beweis kann das deutsche Team morgen abends dann gegen Paraguay antreten. Anstoß ist um 22.30 Uhr. Wir machen weiter mit der Formel 1. Da fand heute in Spielberg der große Preis von Österreich statt. Und das Ganze unter Extrembedingungen, 50 Grad Asphalttemperatur. Wer da am besten durchkam, das sagt uns Lena Bergmann.
George Russell feierte in Spielberg einen souveränen Start-Zielsieg für Mercedes. Dahinter überzeugte Max Verstappen im Red Bull mit einem rundum erneuerten Auto und einer cleveren Rennstrategie. Beim Heimrennen am Red Bull Ring feierte der Niederländer somit sein 2. Podium in dieser Saison und weckt neue Hoffnungen für seinen Rennstall. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes wurde 3. Ferrari konnte im angekündigten Duell der Giganten nicht mithalten. Hamilton und Leclerc wurden 5. und 8. Der deutsche Fahrer Nico Hülkenberg verpasste erneut die Punkte. Er fuhr mit seinem Audi auf Rang 12.
Am kommenden Samstag ist es dann beim Radrennen oder im Radsport soweit. Dann startet die Tour de France, das prestigeträchtigste Radrennen der Welt. Und ein Deutscher kann da mit besonders breiter Brust antreten. Das ist bei seiner allerersten Tour, und zwar Felix Engelhardt. Der hat sich nämlich heute überraschend den deutschen Meistertitel im Straßenrennen geholt. Holger Gersker.
Auch ohne den Tour de France-Dritten Florian Lipowitz und trotz der hohen Temperaturen war es ein schnelles, vor allem aber ein abwechslungsreiches und spannendes Rennen. Der neue Meister war 2 Kilometer vor dem Ziel noch hinter der Spitzengruppe, aber Felix Engelhardt schaffte mit einer enormen Willensleistung noch den Anschluss und gewann etwas überraschend den Sprint dieser Fünfergruppe vor dem ehemaligen Eisschnellläufer Lennart Jasch. Voriges Jahr war Felix Engelhardt Meisterschaftszweiter, in diesem Jahr wird der Ulmer sein Debüt bei der Tour de France geben, im Meistertrikot. Aber auch 3 andere Tourstarter zeigten sich auf den Plätzen 3 bis 5 gut in Form. Nico Denz in Abwesenheit von Florian Lipowitz, Kapitän der Red Bull-Mannschaft, holte Bronze. Der Zeitfahrmeister Nils Polit wurde 4. und etwas enttäuscht der Titelverteidiger Georg Zimmermann auf Platz 5.
Nicht nur Radfahren, sondern auch noch Schwimmen und Laufen, das mussten die Triathleten heute beim Ironman in Frankfurt. Allerdings wurde wegen der Hitze die Strecke verkürzt. 3,8 Kilometer Schwimmen, das blieb gleich, aber dann in Anführungszeichen nur 125 Kilometer auf dem Rad und statt einem ganzen Marathon nur die Hälfte der Strecke, also 21 Kilometer Laufen. Am besten zurecht mit den Bedingungen kam der Weltmeister Kasper Stornes. Er holte sich zum ersten Mal auch den Europameistertitel. Matthias Merget.
Schon auf der Radstrecke zeigte Stornes, heute ist mit mir zu rechnen. Und auf der verkürzten Laufstrecke übernahm er dann mit beeindruckender Stärke die Führung und gab sie nicht mehr her.
Nach 4 Stunden, 50 Minuten und ein paar und 20 Sekunden ist er da. Kasper Stornes, der Ironman-Europameister 2026, hier und heute in Frankfurt am Main. Gratulation an den so sympathischen Norweger.
Der jubelte kurz und steckte dann seinen Kopf bei 34 Grad in einen riesigen Eimer mit Eiswürfeln. Ein Kampf gegen die Konkurrenz und die heißen Temperaturen hat auch der beste Deutsche Jan Strattmann geführt.
Ich versuche mich immer zu kühlen, habe dann 2 Verpflegungen irgendwie unglücklicherweise verpasst und dann merkt man erstmal, wie heiß es draußen ist, wenn man nicht die ganze Zeit kühlt. Dann habe ich mich schon sehr auf mich konzentriert und habe versucht, mein Rennen zu machen. Beim Laufen, ich habe mich eigentlich echt richtig gut gefühlt, so lange wie seit einem Jahr nicht mehr.
Rang 10 am am Ende für ihn und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auf Hawaii waren am Ende der Lohn für die harte Arbeit. Die Quali hatte Willi Hirsch zum Glück schon sicher. Er wurde 12. und hatte nicht seinen allerbesten Tag.
Hab's versucht, ich kann mir nichts vorwerfen lassen, ich bin happy. Es war brutal, es ist definitiv auch die richtige Entscheidung, das Rennen so zu verkürzen.
Verkürzt wurde ja nicht nur wegen der Athleten, sondern auch wegen der vielen Helfer, die bei der Hitze Sportlerinnen und Sportler an der Strecke unterstützt haben. Und der Ironman Frankfurt war trotz der veränderten Streckenlänge für Jan Strattmann bei seiner Premiere ein tolles Erlebnis.
Ja, es ist mein erstes Mal hier ein Rennen zu machen, was krass war, heute Morgen schon auf dem Rad. Erstmal ist es bockheiß. Es war bestimmt gefühlt 10 Grad Unterschied zwischen Stadt und auf dem Land. Die Laufstrecke ist natürlich einmalig, das würde ich schon hervorheben. Überall Zuschauer, selbst bei der Hitze sind die Menschen rausgekommen. Das war schon mega cool und ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
Also ein Erlebnis und das trotz der Hitze in und um Frankfurt heute. Zum Schluss noch der Blick zum Rudern. Olympiasieger Oliver Zeitler hat in Luzern seinen zweiten Weltcup-Erfolg in diesem Jahr eingefahren. Der prestigereiche Deutschlandachter hingegen, der hat das Podium verpasst. Am Ende reichte es nur für Platz 4.
Ich glaube, wir haben eine Mann.
George Russell?
Nö, das sollte eigentlich jetzt nicht kommen. Das waren zumindest die Themen des Tages hier an dieser Stelle mit Dirk Leukroth und Sport hatten wir eben mit dem Kollegen Max Seib. Kommen Sie bitte weiterhin gut in diesen heißen Sonntagabend.
Auch ohne den.